SRF 3.
Der Anschlag auf Malis in Malis Hauptstadt Bamako hat mindestens zwei Schweizer ernstlich verletzt. Die Verurteilung der Tat folgte umgehend. Die Extremisten vom Islamischen Staat scheinen in ihrer Zerstörungswut nicht zu stoppen. In ihrem Visier ist nun die Ruinenstadt Al-Hadra. Die Frauen in der Schweiz machen auf die Lohnungleichheit aufmerksam. Diese könnte jedoch auch vor Gericht bekämpft werden. Auch morgen scheint die Sonne, verdeckt von einigen Schleierwolken. 10 bis 15 Grad wecken Frühlingsgefühle. Für drei Mikrofon sind Patrick Seiler und Damian Rast. Er liefert uns die Nachrichtenmeldungen des Nachmittags.
Die Schweiz verurteilt den Anschlag auf ein Restaurant in Mali aufs Schärfste, wie das Justiz- und Polizeidepartement mitteilt. Beim Attentat auf das Restaurant in der Hauptstadt Bamako sind letzte Nacht mindestens 5 Menschen getötet worden. Unter den Verletzten sind auch 2 Schweizer Armeeangehörige. Der Gesundheitszustand der beiden sei stabil, teilt das Verteidigungsdepartement VBS mit. Die Schweiz beteiligt sich an der UNO-Friedensmission in Mali mit derzeit 5 Armeeangehörigen. Es geht dabei um Beratung und Wiederaufbau. In Bern haben mehrere tausend Personen demonstriert für Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern. Die Demonstranten zogen mit weißen und pinkfarbigen Luftballons zum Bundeshaus. Zur Kundgebung aufgerufen hatte ein breites Bündnis von 48 Organisationen unter der Leitung des Dachverbandes Allianz F und des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat weitere Kulturstätten in Irak zerstört. Dschihadisten haben in der jahrtausendealten Stadt Al-Hadra Ruinen gesprengt. Gemäß Angaben eines Universitätsmitarbeiters in Mosul ist der Verlust enorm. Al-Hadra gilt als Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Die Stadt südlich von Mosul ist vor mehr als 2000 Jahren entstanden. Im Norden Nigerias hat es mehrere Bombenanschläge gegeben. Gemäß Augenzeugen wurden mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die Nachrichtenagentur AFP spricht von 47 Toten. Wer hinter den Anschlägen steht, ist noch offen. In jüngster Zeit hat die islamistische Terrorgruppe Boko Haram mehrere Anschläge verübt. Sie kämpft mit Gewalt für einen islamischen Staat. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, sorgt sich um die Medienfreiheit auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim. Seit Russland das Gebiet vor einem Jahr von der Ukraine annektiert hat, sind gemäß der OSZE alle ukrainischen Fernsehsender durch russische ersetzt worden. Freie Medien seien zerschlagen worden. Zudem werden mehr als ein Dutzend Journalisten und Blogger bedroht, angegriffen, verhört oder seien entführt worden. Besonders von der Zensur betroffen ist gemäß der OSZE die Minderheit der Tataren. Ski Alpin. An der Weltcup-Abfahrt im norwegischen Kvitfjell hat Abfahrtsweltmeister Patrick Küng das Podest heute um 0,03 Sekunden verpasst. Der Schweizer wurde Fünfter. Gewonnen hat der Österreicher Hannes Reichelt vor dem Kanadier Manuel Osborne Paradis. Dritter wurde der Italiener Werner Hill. Die Weltcup-Abfahrt im deutschen Garmisch-Partenkirchen hat die Liechtensteinerin Tina Weirater gewonnen. Es ist ihr erster Weltcup-Sieg in der Abfahrt. Zweite wurde die Österreicherin Anna Fenninger vor der Slowenin Tina Maase. Als beste Schweizerin wurde Lara Gut. Sie hat den 8. Platz erreicht. Dominik Giesin fuhr auf Rang 9. Das Wetter. Morgen ist es weiter frühlingshaft. Mit Schleierwolken ist der Himmel teilweise milchig. Die Temperatur erreicht am Nachmittag 10 bis 15 Grad.
Info 3 Abend.
Ich finde es ein Skandal, dass man den Mond oder auf den Mars oder irgendwo anfliegt und einfach sagt, die Lohngleichheit schafft man nicht. Das finde ich, das ist unwürdig.
Das macht mich verrückt. Und das ist nicht etwas, was einfach natürlich so ist, sondern das ist etwas, was wir so machen.
Tausende Frauen und einige Männer sind heute Nachmittag in Bern auf die Straße gegangen. Denn Frauen verdienen in der Schweiz nach wie vor weniger als Männer. Frauen könnten jedoch klagen gegen diese Ungerechtigkeit. Denn es steht seit Jahrzehnten in der Bundesverfassung, dass Frauen und Männer gleiche Löhne für gleiche Arbeit bekommen sollen. Trotzdem gibt es nur selten Lohnklagen. Warum eigentlich? Christian von Burg ging der Frage auf den Grund.
Lohnklagen sind selten, weil es gar nicht so viel Lohndiskriminierung gibt, wie oft behauptet. Das sagt Daniela Lützelschwab vom Arbeitgeberverband. Gemäß Bundesamt für Statistik beträgt die eigentliche Lohndiskriminierung 8%. Aber in dieser Rechnung seien noch nicht alle relevanten Faktoren berücksichtigt, sagt Lützelschwab.
Ich erachte die 8% nicht als zutreffend, weil wenn man diese berücksichtigen würde, gehen wir klar davon aus, dass diese 8% viel zu hoch sind.
Monique Rieser findet diese Argumentation bizarr, wie sie sagt. Sie ist die Präsidentin der Berufs- und Geschäftsfrauen der Schweiz.
Wenn das Bundesamt für Statistik ausrechnet, wie hoch die Teuerung ist und wie der Warenkorb aussieht, wird das in aller Regel auch nicht in Frage gestellt. Also ich weiß jetzt nicht, warum gerade ausgerechnet diese Zahlen jetzt nicht stimmen sollten.
Rieser sieht einen anderen Hauptgrund, warum nur wenige Frauen ihr Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit gegenüber ihrem Arbeitgeber vor Gericht durchsetzen.
Für eine junge Frau, die Karriere machen will, die sich beweisen will, die Leistung erbringt, ist das natürlich wahnsinnig schwierig, wenn sie einen Verdacht hat, dass sie eventuell diskriminiert wird, dann gegen ihren Arbeitgeber klagen muss.
Man mache sich unmöglich, man riskiere seine Stelle, man bekomme einen schlechten Ruf, auch bei künftigen Arbeitgebern. Und, zweiter Punkt, man brauche einen konkreten Anfangsverdacht, einen Kollegen, der das Gleiche macht, aber mehr verdient. Da kaum offen über Löhne gesprochen wird, ist es schwierig, als Arbeitnehmerin in einem Betrieb den Durchblick zu bekommen. Kommt es zu einem Prozess, so muss die Arbeitnehmerin nachweisen, dass die Arbeit des Kollegen tatsächlich gleichwertig ist. Corinne Scherer, Geschäftsleitungsmitglied der Gewerkschaft Unia, betreut solche Fälle. Oft seien das schwierige Diskussionen, sagt sie, etwa im Fall einer Schneiderin, den sie derzeit betreut.
Der Arbeitgeber argumentiert, dass Herstellen von Männerkleidern mehr Arbeit ist als bei den Frauenkleidern.
Die Verfahren ziehen sich meist in die Länge und enden oft in einem Vergleich. Wenn es aber zu einem Richterspruch kommt, so erhalten die Arbeitnehmerinnen in der Mehrzahl der Fälle Recht.
Info 3 Abend.
In Brasilien gab es diese Woche eigentlich nur ein Thema: die Liste. Die Liste mit den Namen jener Abgeordneten, Senatoren und ehemaligen Minister, gegen die das höchste Gericht ermittelt, im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal beim halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras. Dieser Skandal kommt bedrohlich nahe an Präsidentin Dilma Rousseff. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Was das oberste Gericht gestern Nacht angeordnet hat, wirft ein ganz schiefes Licht auf die Regierungspraxis, zumal die schlimmsten Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Petrobras-Skandal sich jetzt bestätigen. Gezielt hat die regierende Arbeiterpartei den Ölkonzern als illegale Finanzierungsquelle missbraucht. Es war dessen Aufgabe, bei Großkonzernen eingetriebene Schmiergelder an den Partido dos Trabalhadores weiterzuleiten und an den Koalitionspartner PMIDB. Beide Parteien zusammen bilden die Basis der Regierung von Dilma Rousseff im Parlament. Pikant ist, dass die amtierende Präsidentin in den fraglichen Jahren Verwaltungsratspräsidentin der Petrobras war, gestützt auf ihre politischen Ämter. Angekommen ist der Skandal nun also bei der Präsidentin selbst, die sich in ihrer ersten Amtszeit einen Ruf als resolute Korruptionsbekämpferin erarbeiten wollte und deswegen 7 Kabinettsmitglieder auf die Straße stellte. Nun stehen auf der Liste der Ermittler neben vielen Parteisoldaten Rousseffs auch die ehemalige Kabinettschefin und ihr ehemaliger Energieminister. Gegen die 2 Parlamentsvorsitzenden wird ebenfalls ermittelt. Für die Ende Oktober ganz knapp wiedergewählte Präsidentin sind die Strafuntersuchungen potenziell gefährlich. Die Opposition wird wohl ein Absetzungsverfahren gegen sie anstrengen. Die Spannungen wegen der Korruptionsaffäre, aber auch der Widerstand der eigenen Partei gegen ein Sparprogramm der Regierung haben das Klima zwischen Parlament und Regierung stark beeinträchtigt. Rousseff kann sich nicht mehr auf ihre Basis im Kongress verlassen. Im Augenblick geht so gut wie gar nichts mehr im politischen Betrieb Brasiliens. Investoren und Ratingagenturen zweifeln am Stehvermögen Dilma Rousseffs, ein Sparpaket zu verabschieden, um die überbordenden öffentlichen Ausgaben in den Griff zu bekommen. Niemand macht sich Illusionen über die Notwendigkeit, den Rotstift anzusetzen, zumal Brasilien vor einer Rezession steht. Dass die Zeichen politisch wie wirtschaftlich zusehends auf Sturm stehen, ist daran abzulesen, dass der brasilianische Real allein innerhalb dieser Woche um 10% an Wert verloren hat.
Info 3 Abend.
Flug MH370. Morgen genau vor einem Jahr hob die Maschine der Malaysia Airlines in Kuala Lumpur Richtung Peking ab und verschwand. Seit einem Jahr also versuchen Experten, das größte Mysterium in der Geschichte der Zivilluftfahrt zu lösen. Elementar dafür ist, dass man endlich das Wrack der Boeing 777 findet. Morgen soll der neueste Bericht über den Stand der Suchaktion veröffentlicht werden. Seit Beginn mit dabei ist der frühere australische Admiral Angus Houston. Australien-Korrespondent Urs Welterlin hat ihn getroffen.
The uncertainty and the lack of closure continues to be an issue for them. And of course it's very important that we continue the search.
Die Unsicherheit und das Gefühl, keinen Schlussstrich ziehen zu können, sei nach wie vor ein Problem für die Angehörigen, sagt Angus Houston. Es sei sehr wichtig, dass die Suche nach den verschwundenen Passagieren und Besatzungsmitgliedern weitergehe. Seit Monaten sucht ein Team von Experten tief im Süden des Indischen Ozeans auf 4 Schiffen den Meeresboden ab. 6 Tage lang dauert die Schiffsreise ins Gebiet, so isoliert ist die Gegend. Sonarsonden fotografieren jeden Quadratmeter, jeden Quadratkilometer. In bis zu 6.000 Metern Tiefe. 60.000 Quadratkilometer groß ist das Kerngebiet der Suche, der Fokus einer Zone von 1 Million Quadratkilometern, die als möglicher Absturzort der Boeing 777 gilt. Eine sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Trotzdem ist Houston zuversichtlich, dass das Flugzeug gefunden wird, denn die Daten, auf denen die Suche basiere, gehörten wohl zu den am intensivsten studierten der Welt.
The search area has been very clearly defined after a very extensive analysis of all the data, a review of the data and a completely independent peer review using a completely different methodology.
Die Suchzone sei identifiziert worden nach einer tiefgreifenden Analyse der Daten, einer Überprüfung und dann einer Kontrollanalyse mittels einer unabhängigen, komplett anderen Methode. Die besten Experten der Welt haben die sogenannten Handshakes untersucht. Das sind Signale, die das Flugzeug an Satelliten geschickt hatte, zuletzt mitten über dem Indischen Ozean. Daraus errechneten die Experten einen Bogen, der sich rund um den Globus spannt. Die Treibstoffmenge im Flugzeug erlaubte ihnen, den ungefähren Ort zu identifizieren, an dem die Maschine ins Wasser gestürzt sein könnte. Bis im Mai soll die Suche im Kerngebiet abgeschlossen sein. Was dann geschieht, wenn das Flugzeug noch nicht gefunden worden ist, müssen die Regierungen der beteiligten Länder entscheiden. Australien, China, Malaysia. Eines ist sicher, bevor die Angehörigen nicht Gewissheit haben, was mit ihren Liebsten geschehen ist, werden sie keine Ruhe haben.
Info 3, produziert heute Nachmittag von Pascal Schmitz und Patrick Seiler. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.